Sie und SWR2 Impuls und wir wollen sprechen über Bergbau. Bergbau, wo ihn vermutlich die wenigsten vermuten. Denn Bergbau, das verbinden wir in der Regel mit ja, beispielsweise dem Ruhrgebiet, wo Kohle gewonnen wird, mit dem Schwarzwald, wo zumindest früher mal nach silbernem Erz gegraben wurde, oder mit Afrika, Australien, wo nach Gold und Diamanten geschürft wird. Aber Bergbau, das gibt es im Prinzip auch an einem Ort, den ich jetzt zumindest erstmal gar nicht damit verbunden hätte, nämlich unter Wasser in der Tiefsee. Mit Tiefseebergbau befasst sich auch das Forschungsprojekt Mining Impact, ein Projekt, bei dem rund 30 Forschungseinrichtungen, vor allem aus Europa, zusammenarbeiten. Auch mit dabei das Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Und dort forscht Doktorin Tanja Stratmann. Und sie war auch bei einer großen Mining Impact-Expedition im Frühjahr dabei. Frau Stratmann, was genau wird jetzt bei diesem Projekt Mining Impact erforscht und wie?
Im Prinzip gab es zwei Stadien von Mining Impact. Wir sind jetzt in der zweiten Phase und dort untersuchen wir, inwieweit Sedimentwolken, die dabei entstehen, wenn man Garnknollen abgebaut werden, das Ökosystem beeinflussen. Und Manganknollen sind im Prinzip so faustgroße Klumpen aus verschiedenen Erzen, unter anderem Mangan und Eisen, aber auch Kobalt, Nickel und Kupfer. Und die könnten in der Zukunft vom Meeresboden in der Tiefsee, sag ich mal so, geerntet werden, also abgebaut werden.
Mhm. Wofür ließe sich dieses Mangan beispielsweise einsetzen und von was für Mengen sprechen wir da?
Also Mangan selber wird, glaube ich, in der Stahlproduktion genutzt, aber Mangan selber ist auch nicht wirklich von großem Interesse. Es ist mehr Kupfer oder Kobalt auch und das braucht man zum Beispiel für Batterien in Autos oder ich glaube auch Windkrafträder, die brauchen ganz, ganz viel Kupfer.
Mhm. Gibt es da bestimmte Gebiete, wo diese Manganknollen dann vorkommen oder gibt es die prinzipiell überall?
Eigentlich gibt es tatsächlich sehr viel, also im Prinzip zwischen 3500 und 6000 Meter Wassertiefe kommen die fast überall vor, allerdings kommen die in mehr oder geringeren Mengen vor, also zum Beispiel in der Clarington-Clipperton Fracture Zone, das ist ein Gebiet, das liegt im Prinzip westlich von Mexiko und südlich von Hawaii, das ist ungefähr so groß wie die USA. Da kommen sie in Massen vor, also in Dichten, die für die Industrie auch interessant ist, weil dann ausreichend Manganknollen auf einem begrenzten Gebiet geerntet werden könnten.
In diesen Gebieten im Pazifik, da, wenn ich es recht verstanden habe, hat sich da beispielsweise auch Deutschland Schürfrechte gesichert.
Stimmt ja, das? Also das sind derzeit noch nicht wirklich Schürfrechte, das sind noch Explorationsrechte. Also im Prinzip muss auch Deutschland, genau das Bundesamt für Geowissenschaften und Ressourcen, BGR in Hannover hat dort die Rechte, muss im Prinzip erstmal untersucht werden, was dort lädt, welche Prozesse dort stattfinden, um dann im Prinzip in der nächsten Stufe Schürfrechte beantragen zu können.
Wie funktioniert das dann, Tiefseebergbau? Also wie lassen sich beispielsweise diese Manganknollen eben gewinnen, abernten oder da hochholen?
Also im Prinzip so ähnlich, wie man Kartoffeln ernten würde. Also die liegen wirklich wie so Kartoffeln. Also Kartoffeln sind ein bisschen eingraben, aber man stellt sich vor, so Kartoffeln auf dem Meeresboden. Haben auch ungefähr ein bisschen so die Größe und dann gibt es verschiedene Maschinen, also eine, die jetzt derzeit entwickelt wurde. Es gibt den als Prototypen. Das ist von einer belgischen Firma. Das sieht aus wie im Prinzip so eine Art Panzer mit auch so mit Ketten, so ein Kettenfahrzeug im Prinzip. Und das bläst dann einen Wasserstrahl in den Meeresboden, also in das Sediment und wirbelt dadurch dann die Manganknollen auf und sammelt, saugt die im Prinzip ein und dann werden die später hochgezogen. Also was wir uns angeguckt haben, war im Prinzip diese erste Stufe, nur wie sie eingesammelt werden, aber derzeit gibt es meines Wissens noch kein ausgefeiltes System, mit dem man die Manganknollen wirklich hochbekommt. Also das sind ja Teil zwischen 3.500 und 4.000 Meter. Das ist noch nicht getestet worden.
Okay, auf der ja, stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Gibt es denn schon Erkenntnisse, welche Folgen dieser Tiefseebergbau, das Einsammeln, das Aufwirbeln dieser Manganknollen haben könnte und welche Risiken möglicherweise?
Ende der 80er Jahre, 1989 zum Beispiel, hat auch Deutschland ein Experiment durchgeführt in einem Gebiet, das ist ein bisschen weiter südlich, das liegt vor Ecuador im Perubecken. Das war damals das Disco-Experiment, um im Prinzip auf einem ganz, ganz kleinen Stück Meeresboden zu untersuchen, was könnte passieren, wenn man Manganknollen abbaut. Dann hat man damals im Prinzip buchstäblich einen Flug, den Bauern nutzen würden, genutzt und den Meeresboden umgepflügt. Und dort haben wir in der ersten Phase von diesem Mining Impact untersucht, ob das Ökosystem sich nach 26 Jahren wieder erholt hat. Und da zum Beispiel haben wir festgestellt, dass das für die meisten Parameter nicht der Fall ist.
Okay, das heißt, also das wäre tatsächlich mit dieser Tiefseebergbau mit dem Gewinn, dem Aufwirbeln und Hochholen von Manganknollen, würde dieses Ökosystem in 3500 Metern doch mehr oder minder empfindlich gestört.
Genau.
Es gibt auch ein Moratorium, das Umweltschützer gefordert haben für Tiefseebergbau, also das erstmal auszusetzen, bis möglicherweise auch weitere Erkenntnisse darüber gewonnen sind. Was halten Sie davon?
Also wenn dieses Moratorium dann wirklich darauf hinausläuft, dass auch weiter geforscht wird, halte ich da sehr viel von. Das Problem, was ich persönlich allerdings sehe, ist, dass dann wahrscheinlich mit einem Moratorium auch die Forschungsfinanzierung eingestampft werden würde, weil dann sagt dann jemand, also alle werden dann sagen, oh nein, ich darf eh nichts machen, also werde ich da auch keine Forschung für investieren.
Ja, das heißt, wie geht es jetzt praktisch erstmal weiter mit dem Projekt Mining Impact? Also Sie hatten gesagt, zwei Stufen. Was folgt jetzt noch? Ich glaube, bis 2022 soll das Projekt laufen.
Genau, also das endet im Februar nächsten Jahres. Wir bekommen jetzt die ersten Proben. Also die Forschungsfahrt ist Mitte Mai zu Ende gegangen und ich habe eben eine E-Mail bekommen, dass die ersten Proben am Senckenberg in Wilhelmshaven angekommen sind. Also wir können noch gar nichts untersuchen im Prinzip, weil die Container alle erst noch ankommen. Also wir sind jetzt die nächsten paar Monate damit beschäftigt, die Proben zu analysieren.
Okay, was für Proben sind das, was Sie da mitgebracht haben?
Ganz viel Sedimentproben, aber auch zum Beispiel habe ich Tiere gesammelt. Auch meine Kollegen haben verschiedene Tiere gesammelt, dann auch mit ganz vielen Messinstrumenten natürlich, dann sind ist die Ausbreitung der Sedimentwolke untersucht worden. Ich glaube, akustische Sachen sind gemessen worden. Meine Kollegen hier am MPI haben vor allen Dingen die Produktion von Bakterien und Nährstoffflüsse untersucht. Die Biogeochemiker haben untersucht. Wir sind verschiedene Disziplinen, die zusammengearbeitet haben.
Okay, und das soll ausgewertet werden bis eben ungefähr Mitte kommenden Jahres?
Ja, also bis dahin haben wir Finanzierung. Bis dahin ist es definitiv nicht komplett ausgewertet.
Okay, dann drücken wir die Daumen, dass selbst wenn es ein Moratorium gibt, dass davon Forschung nicht betroffen ist, dass Sie das Mining Impact Projekt auch noch komplett zu Ende auswerten können. Doktorin Tanja Strabmann, forscht an der Uni Utrecht und am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. In SWR2 Impuls haben wir gesprochen über das Forschungsprojekt Mining Impact, das sich mit Möglichkeiten und Risiken von Tiefseebergbau beschäftigt. Strabmann, danke sehr.